Ja, nochmal einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Kam sehr spontan, weil der Reinhold Lorcher geplant war ursprünglich und der konnte nicht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich aushelfen könnte, einspringen könnte. Ja, und jetzt müsst ihr mit einer Predigt vorlieb nehmen, die mich unheimlich beschäftigt hat. Und die mir ein ganz neu geworden ist, einen ganz neuen Aspekt, ein ganz neues Licht gerückt ist. Und die habe ich schon gepredigt, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das predigen konnte und für mich selbst neu kennengelernt habe. Und deswegen darf ich es euch einfach heute noch mitteilen. Und vielleicht könnt ihr dann auch, so wie ich, auch davon profitieren, von Gottes Wort und es nochmal neu betrachten und anschauen. Und das ist ganz interessant, wie kam es dazu? Wir waren in Italien Urlaub, machen wir jedes Jahr. Und wir sind so Italien-Fans und Italien-Freunde. Und wir versuchen immer den Ruf des Herrn dort zu hören. Aber jedes Jahr fahren wir da runter und wir versuchen zu hören, will der Herr uns in Italien haben? Bis jetzt hat er es noch nicht gesagt. Wir werden aber trotzdem dranbleiben, trotzdem immer wieder hinfahren und schauen. Vielleicht klappt es ja eines Tages. Und dieses Jahr waren wir unterwegs mit einem Teil unserer Kinder. Wir haben ja 5 Kinder und sind ja schon recht groß, alle. Der Jüngste ist 14. Und diesmal waren wir dann mit 2 Kindern unterwegs, die praktisch noch Schule, der eine war schulpflichtig und die andere hat von der Ausbildung gerade eine Woche freigekriegt. Dann haben wir gesagt, fahren wir runter. Und die waren gerade auf der Jugendfreizeit und Kinderfreizeit, in dem Fall Jugendfreizeit. Und danach sind wir gleich losgefahren und es war ganz interessant. Und die waren sehr, sehr motiviert und voller Impulse, voller Freude, mit dem Herrn zu gehen. Und wir hatten eine schöne Zeit da unten gehabt, haben verbracht. Und wir versuchen dort auch ein bisschen dann Zeit als Familie in der Andacht auch zu haben. Und dann habe ich ein Andachtsbuch mitgenommen. Das sind die kleinen Lichter oder kleine Geschichten, so ganz, ganz kurz, vielleicht ein paar Minuten. Und ihr kennt es vielleicht so, dass der Papa holt das Andachtsbuch raus und plötzlich so, oh, jetzt, wir sind ja im Urlaub. Jetzt macht der Papa eine Andacht. Nein, das wird wieder. Und das ist typisch, ich weiß es nicht, vielleicht der eine oder andere, vielleicht kennt ihr es auch nicht. Und die anderen sagen, ja, super. Bei uns war das immer so ein bisschen schwierig. Und wir haben es noch nie geschafft, muss ich ganz ehrlich zugeben, wir haben es noch nie geschafft, so ein Jahresbuch, vielleicht kennt ihr so ein Andachtsbuch für 365 Andachten fürs Jahr, dass wir einmal komplett wirklich durchgekommen sind. Es kommt immer was dazwischen, es ist immer schwierig. Aber das Bestreben des Vaters ist immer da, lass uns doch zusammen Andacht machen. Und dieses Mal war es so, und ich hatte eine Andacht vorgelesen und da war plötzlich die Geschichte vom Samariter oder Samaritaner. Und ich habe das gelesen und das fand ich so toll, diese neue Perspektive, diesen neuen Aspekt zu sehen und dachte mir, wow, das hat mich dann den ganzen Urlaub über beschäftigt und dann habe ich in diesem Urlaub dann Bibelstudium gemacht über diese Bibelstelle an sich und bin da tiefer eingegangen und daraus ist dann auch die Predigt entstanden, weil es mich so sehr selbst angesprochen hat und selbst auch verändert hat in der Perspektive und das würde ich einfach gern weitergeben. François, ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich?
Bis halb.
Bis halb, okay, dann muss ich mich schicken.
Also, ja,
kannst du
auch alleine machen.
Also, okay, wie... Die Kinder können dann reinkommen, weitermachen, alles klar. Ich versuche, mich dran zu halten. Ja, und ihr habt es schon gelesen im Text und ich würde gerne den Text auch nochmal lesen, bevor ich das tue. Lass uns aber nochmal zusammen beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gibst und wir danken dir doch dafür, dass du uns wirklich aus deiner Gnade herausleben lässt. Und es ist deine Güte, das ist deine Liebe, das ist deine Barmherzigkeit und wie du es in deinem Wort geschrieben hast und dein Sohn es uns erzählt hat, so dürfen wir lernen daraus und so dürfen wir wachsen daraus und dürfen deinem Sohn immer ähnlicher werden. Danke dafür, dass du nicht aufhörst, uns zu verändern, dass du uns wachsen lässt im Glauben und hilf uns auch dabei, dass wir heute dieses Wort aus deiner Gnade annehmen dürfen. In Jesu Namen bete ich. Amen. Und ich werde den Text nicht ganz lesen, wir machen das so ein bisschen abschnittsweise, dann können wir das ein bisschen mehr abholen und wir schlagen Lukas 10 auf. Und Lukas 10, da steht im Vers 25 bis 29 die Einleitung. Denn es ist ganz interessant, in dem Andachtsbuch las ich nur die Geschichte über den barmherzigen Samariter. Aber hier muss ich irgendwie den Kontext auch mal zusammen anschauen, warum wurde die Geschichte überhaupt vom Herrn Jesus erzählt? Und die Geschichte kennt ja jeder. Ich denke, viele, viele Rotkreuz und die Malteser und Blaues Kreuz und was alles entstand aus dieser Motivation heraus, aus dieser Geschichte. Aber warum erzählt Jesus diese Geschichte? Das ist so wichtig. Was ist der Hintergrund? Und wie kommen wir dazu? Und das steht in 25 bis 29. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Und da machen wir kurz einen Halt und schauen uns das mal an und überlegen uns, worum geht's hier eigentlich? Und ihr habt es schon gehört, dass das ein Gleichnis ist, was da erzählt wird. Und Jesus wird aber konfrontiert mit Leuten, mit Pharisäern und Schriftgelehrten aus dem Volk Israel. Und ganz, ganz interessant ist, dass wir auch dann überlegen, da steht nämlich im Vers 1, und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach. Und wichtig ist zu wissen, warum passierte das Ganze? Ein Gesetzesgelehrter ist einer, der das Volk lehrte. Einer hat eine wichtige Funktion. Und was haben die gelehrt? Was haben die damals gehabt? Also so wie ihr heute in der Gemeinde hier zu Hause seid, so gingen die früher in die Synagoge. Und nicht nur das, sondern die haben auch dann da die Kinder schreiben und lesen gelernt aus Gottes Wort. Das heißt, sie konnten dadurch Gottes Wort verstehen, Gottes Wort selber lesen, wurden unterrichtet. Also diese Gesetzesgelehrten und Pharisäer waren nicht einfach nur Prediger oder Geistliche, sondern die haben das ganze Volk angeleitet. Das war ihr Wissen, das war ihre Kultur, das war ihre Universität, ihre Schule, ihre ganze Wissensbasis wurde darauf aufgebaut und da gingen die hin und die hatten eine unheimlich wichtige Funktion. Und sie lehrten nicht nur das, sondern sie lehrten das ganze Gesetz. Und wir sind uns in der Gemeinde im Bibelleseplan gerade, wir sind jetzt bei Josua angelangt. Das heißt, von Anfang des Jahres haben wir die ersten 5 Bücher Mose gelesen. Und das ist am Anfang noch interessant und spannend. Und dann kommt man so zweites Buch, zweite Mose, dritter Mose. Und da kommen die ganzen Gesetze und die ganzen Feste und das alles durchzuhalten. Und dann, oh, das ist so langwierig manchmal. Unheimlich viel. Und das heißt ja so, ich weiß nicht, Roy, weißt du, wie viele Gesetze Jesus dann Gott gegeben hat? Wie viele Gebote hat Gott dem Mose gegeben? Weißt du es noch? 10, okay. Da auf den Tafeln waren 10 Gesetze drauf. Aber insgesamt waren das über 613 Gebote. 613. Wer von euch kann die 10 Gebote sofort auswendig sagen? Ich auch nicht, ja. Und jetzt sieht man 613 Gebote, also einen Haufen Gebote, einen Haufen Gesetze zu halten. Und das war das ganze Alte Testament, wie sie Gott begegnen sollten, wie sie Gott gegenüberstehen, wie sie Gott in Kontakt treten. Das war wichtig und komischerweise ging es immer um das Gesetz. Und es war Gesetz, da war keine Gnade. Zumindest nicht so dargestellt, denn durch das Gesetz konntest du nicht gerettet werden. Durch Gesetz wurde es dir klar gemacht, dass du eigentlich wirklich immer, immer, immer in Gottes Heiligkeit was tun musst, damit du wirklich vor ihm treten kannst. In dem Gesetz geht es immer um die Tatsache, dass ein Sünder verloren ist, nicht heraus. Wir können das nicht aus dem Gesetz lesen. Wir wissen nur, es appelliert an deine Verantwortung. Du bist ein Sünder. Du bist verloren und es ist schwierig und du musst immer dranbleiben, immer dranbleiben, immer dranbleiben. Und du musst opfern und musst für deine Sünden dieses oder andere Opfer abgeben. Da steht wenig über Errettung, es steht wenig über Gnade, es steht wenig darüber, über die Tatsache, dass du hoffnungslos verloren bist. Und das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und sie hatten nicht nur diese eine Aufgabe, sondern sie hatten auch die Aufgabe, sie warteten ja auch darauf hin, das haben sie auch gelehrt, es kommt der Messias, es kommt der Erretter, es kommt der Erlöser, der uns rausholen wird und dem wir wieder mit Gott eine Verbindung haben werden. Und deswegen war es für diese ganzen Schriftgelehrten und Pharisäer wichtig in dem Volk, wenn dann plötzlich einer kam und sagte: Ich bin der Messias, ich bin der Erlöser, mussten die Schriftgelehrten ihn prüfen. Und bei Jesus, wisst ihr das noch ganz genau, da kamen die aus dem Norden, aus dem Osten, überall her und haben geprüft. Jesus hat ja am Anfang sehr viel in Nazareth gewirkt, oben also in Nordisrael sozusagen, da wo er aufgewachsen ist. Und aus der Zeit, dann kamen die dahin. Die kamen auch aus Jerusalem. Und ihr kennt auch die Geschichte da, wo der eine runtergelassen wurde vom Dach, weil der gelähmt war von seinen Freunden. Warum? Weil das Haus voller Gesetzesgelehrten und Schriftgelehrten war. Die haben alle Jesus geprüft. Die wollten wissen, ist er der Messias oder nicht? Das war ganz wichtig. Und hier ist es genauso. Der Messias wird geprüft und Jesus stand so oft auf dem Prüffeld. Und Jesus hat immer wieder souverän bewiesen, er ist der Messias. Immer souverän bewiesen, dass er eigentlich auf alles eine Antwort hat. Und immer wieder versuchten und prüften ihn die Führer des Volkes über seine Schwächen. Sie wollten seine Schwächen rauskriegen. Und deswegen steht hier und sie, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn. Es war also nicht nur ein Versuch rauszufinden, ob er der Messias ist, sondern sie hinterfragten ihn. Sie wollten ihn nicht akzeptieren als den Messias. Und das ganz interessant in diesem Abschnitt stellen sich drei Fragen. Drei lebenswichtige Fragen, die sich für dich und für mich als Lebensgrundlage abhandeln. Und die erste Frage, die hier kommt, da sagt nämlich der Schriftgelehrte: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und so interessant diese Frage, oder? Ist euch schon was aufgefallen? Ich weiß nicht, François, kannst du nochmal das aus der Luther-Übersetzung kurz noch vorlesen, diese eine Frage? Ich habe die Elberfelder, nur zur Information. Okay, was muss ich tun? Bei mir steht hier, was muss ich getan haben? Wir hatten noch eine andere Übersetzung. Und jetzt kann ich euch eins verraten, im Hebräischen oder im Griechischen, wo es herausgestellt, da steht es noch extremer, da steht nämlich drin, was muss ich getan haben? Das klingt für mich nach einer Vergangenheit, das klingt eigentlich danach, und es klingt nicht nur, sondern das ist so, die haben gesagt, was muss ich denn überhaupt getan haben, lass mich das so sagen, aus dem Griechischen, damit ihr das Leben... Das ewige Leben erbe. Das war aus der Vergangenheit heraus. Und das ist nicht nur hier so, sondern auch dann der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und hat auch die gleiche Frage gestellt in Lukas 18. Meister, Lehrer, was muss ich denn getan haben? Er ging also davon aus, dass er eigentlich schon das ewige Leben hat. Das war keine ernsthafte Frage von diesem Schriftgelehrten, sondern er wollte Jesus versuchen. Was muss ich denn getan haben, um das ewige Leben zu erben? Aus der Vergangenheit heraus. Durch das Halten der Gesetze haben sie gedacht, sie haben schon alles. Es ist schon alles erfüllt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die immer verurteilt, die Gesetzeslehrer hier. Ich habe immer über den Schriftgelehrten mich aufgeregt, dachte ich mir, was für ein Lehrer. Und ich habe ihn wirklich in meinen Gedanken verurteilt. Aber ich habe festgestellt, genauso bin ich. Genauso bin ich. Ich gehe immer davon aus, dass ich schon alles habe oder ich gehe davon aus, dass ich gerettet bin. Und wie viele Menschen, vielleicht du oder ich auch hier in der Mitte, sitzen da und sagen, ich brauche den Herrn Jesus gar nicht. Oder du bist schon Menschen begegnet, die gesagt haben, ich komme in den Himmel, ich brauche den Herrn Jesus doch gar nicht, oder? Und wir kennen uns, stellt euch mal vor, alle Leute, mit denen du schon gesprochen hast, die gesagt haben, die kommen in den Himmel, stell dir mal vor, die würden wirklich im Himmel sein. Was für ein Unterschied wäre es dann zur Erde? Weil jeder Mensch glaubt, dass er in den Himmel kommt. Wenn sie diese Frage stellt, sagt jeder, ja, ich bin doch gar nicht so schlimm. Ich brauche das vielleicht nicht. Ich habe auch was Gutes getan und ich werde im Himmel sein. Versteht ihr? Also wir müssen uns hinterfragen, haben wir wirklich dieses Verlangen zu wissen, ob der Herr Jesus für mein Leben einen Plan hat, ob ich wirklich in den Himmel komme. Hast du dich das schon mal hinterfragt? Wirklich? Ich habe festgestellt, wir müssen es mal aus dem Blickwinkel eines Gläubigen auch betrachten. Aus dem Blickwinkel überlegen, was hat der Herr Jesus für mich getan? Und frage ich das wirklich oder brauche ich das gar nicht? Dass ich sage, warum Jesus? Und ich habe sehr viele Gespräche geführt. Und die haben, ob jetzt gerade, und bleiben wir bei Gläubigen oder sagen wir bei der christlichen Welt. Wie viele Katholiken, wie viele Evangelische glauben einfach, ich bin in die Kirche gegangen, ich bin hier aufgewachsen, ich bin schon automatisch durch meine Vergangenheit Christ. Wozu brauche ich das noch? Brauche ich nicht. Aber es ist falsch. Und sie würden genauso fragen, was muss ich denn getan haben? Brauche ich dich wirklich, Herr Jesus? Wirklich? Ich habe doch schon alles getan. Und oft haben wir einen Eindruck, wir brauchen eine Bestätigung für unser Leben, oder? Dieser Schriftgelehrte fragt eigentlich provozierend und eigentlich will er nur, dass der Herr Jesus in die Falle tappt und er sagt, ich habe es doch gewusst, ich habe es doch, ich brauche ihn doch gar nicht. Und ist es nicht so, dass wir auch oft Bestätigung für unser Leben suchen, auch als Gläubige? Dass wir sagen, komm, ich gehe doch jeden Sonntag hier in die Gemeinde. Komm, ich diene doch an der Musik, spiele mit, mache Kinderstunden oder vielleicht besuche ich den einen oder anderen. Ich bete auch regelmäßig. Was du gesagt hast, ist so wichtig. Gebet ist wirklich der Motor der Gemeinde. Aber was ist der Inhalt meines Gebetes? Ich suche oft Rechtfertigung für mich, dass es schon reicht, was ich für Gott mache, oder? Also ich habe mich dabei ertappt gefühlt. Für uns ist es immer so, wenn wir nach dem Urlaub nach Hause fahren und wir sind oben am Brenner und dann geht es runter nach Österreich und denkst du dir, mich stört es nicht, er kann bleiben. Wir denken, oh, jetzt, das Jahr ist vorbei. Weil sobald bei uns, also wir fahren sehr spät in den Urlaub und sobald, da kommt der Kunde vor der Schule. Und sobald die Schule startet, ist das Jahr schon gelaufen. Weil es ist schon so durchgetaktet, durchgeplant, bis zum Jahresende ist es eigentlich durch. Und so sind wir oben auf dem Brenner, ganz oben. Wir erreichen die 1370 Meter und denken, wir drehen wieder um. Wie gut, dass die Autobahn da keine Wendestelle hat, ja, sondern dass man da runterfahren muss bis ins Tal. Und vielleicht fühlst du dich auch so, Mensch, jetzt bin ich schon manchmal richtig gemeindemüde oder dienstmüde. Vielleicht bist du auch einfach so auch gottmüde und denkst sogar, hoffentlich kommt der Herr Jesus bald. Ja, dass er mich errettet. Und das sollst du hoffen, das sollst du wirklich hoffen. Aber die Frage ist, welche Motivation hast du dafür? Hast du, weil du einfach keinen Bock mehr hast? Oder weil du sagst, immer wieder, immer das Gleiche? Oder weil du dich darauf freust, dass er kommt, dass du Gemeinschaft mit ihm haben wirst? Und so ist es mit diesem Pharisäer-Schriftgelehrten auch. Ja, was ist denn meine Motivation? Was ist in meinem Herzen? Denn wie habe ich denn gelernt, als Christ zu leben und mache ich das wirklich aus dem Herzen heraus? Und dann ist die Frage hier, der Herr Jesus sagt dann, er reagiert auf das, oder? Was muss ich getan haben? Der Herr Jesus aber sprach zu ihm, was steht denn im Gesetz geschrieben? Was steht denn im Gesetz geschrieben? Der sagt ja, du lehrst doch das Gesetz, was steht denn drin? Und jetzt hat er eine Frage nochmal, und das ist die zweite Frage, die ich mir stellen muss. Also erstens mal, bin ich wirklich errettet? Bin ich ein Kind Gottes? Habe ich wirklich den Herrn Jesus nötig? Und nicht nur bei der Errettung, sondern mein ganzes Leben als Gläubiger durch. Ich brauche ihn jeden Tag aufs Neue, weil das genau der Inhalt meines Lebens ist. Und jetzt kommt die zweite Frage. Und in der Lutherbibel steht es auch, was liest du? Aber man kann es genauso übersetzen, wie liest du? Bei mir in der Elberfelder steht es, wie liest du? Und das ist Interpretationsfreiheit hier. Und ich fand die Frage so interessant, denn hier steht plötzlich, Mensch, wie liest du denn Gottes Wort? Das ist die zweite Lebensfrage. Liest du das aus deiner Motivation heraus oder liest du das aus Gottes Motivation heraus? Und ich komme gleich nochmal drauf hin. Und er sagte ja auch ganz klar, ja, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also er beantwortet die Frage richtig, denn das Gesetz sagt es, und das ist aus 5. Mose heraus, dass diese Stelle geschrieben wird, man soll das tun. Wir sollen also dieses befolgen, und das steht schon, jetzt muss ich schnell schauen, wo wir, in 3. Mose 19, Vers 18 steht es schon. Wie du das befolgen sollst. Da hat schon damals Mose gesagt, du sollst das ganze Gesetz befolgen. Aber wie? Mit deiner Einstellung. Du wirst nicht alle Opfer abhalten können. Du wirst nicht immer sauber können. Aber deine Einstellung soll sein, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und den Nächsten wie dich selbst. Wie reagiere ich denn? Wie reagiere ich denn, wenn Christus in meinen Glaubensalltag eingreift? Wenn er in meinem Leben begegnet und mir sagt, wie liest du denn? Fange ich an, dann das zu rechtfertigen? Oder kann ich sagen, danke, Herr Jesus? Er sagt, wie liest du denn die Bibel? Und der Pharisäer hat es nicht ganz verstanden. Denn der Herr Jesus hat das Ganze extra hingelenkt. Der hat es geantwortet nach seinem Wissensstand als Ältester, als Gesetzeslehrer, als Vorsteher des Volkes, hat er gesagt, du sollst das und das tun. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, du hast richtig geantwortet. Du hast richtig geantwortet. Aber tu dies und du wirst leben. Und darauf kommen wir gleich nochmal. Weil er sagt nämlich, er sprach aber, und um sich selbst recht zu fertigen, er wollte sich selbst rechtfertigen, diese Schriftgelehrte, und sagt er, aber, wie ist es denn hier, wenn du Gottes Wort aufschlägst, wenn du Gottes Wort liest und du merkst plötzlich, da kommt eine Stimme von oben oder eine Stimme innerlich, dass Gott zu dir spricht, Gottes Wort plötzlich lebendig wird und du denkst, wow, diese Bibelstelle ist ja wie für mich. Ist es so, wie reagiere ich und versuche, mich rechtzufertigen, oder versuche ich das anzunehmen und zu sagen, wow, das ist ja etwas, was mich anspricht, das, was mir Klarheit schenkt, meine Fragen beantwortet. Die Lebensfrage ist doch klar, natürlich, ich muss Jesus Christus annehmen, damit ich gerettet bin, in den Himmel komme. Aber es bleibt da nicht stehen, diese Entscheidung, dass ich das immer wieder den Herrn Jesus annehme, muss ich jeden Tag aufs Neue tun. Nicht, ob ich dann gerettet bin oder nicht, nein. Aber die gleiche Motivation, warum du dich damals bekehrt hast, warum der Herr Jesus dir so deutlich geworden ist in deinem Leben, dass er der Erlöser ist, das Gleiche passiert jeden Morgen aufs Neue. Wenn du morgens aufstehst und dem Herrn dienen willst, wirst du sagen, ich will es für dich tun. Du bist mein Erlöser. Du bist der, der mir Kraft schenkt. Jeden Tag aufs Neue. Und wenn du das nicht tust, dann fehlt dir der Bezug in diesem Fall. Es ist für dich eine Lebensfrage, die klar ist. Mein Leben gehört Jesus. Er ist mein Vorbild. Was muss ich denn getan haben? Was muss ich getan haben? Hier steht nämlich, du sollst den Herrn lieben. Jeden Morgen aufs Neue. Und ich weiß nicht, wer von euch steht morgens ohne Wecker auf? Ja, geht das schon von alleine, oder? Okay, super. Tut ihr es gerne? Oder müsst ihr aufstehen, weil ihr einfach wach seid? Stehst gerne auf, super. Wer von euch braucht den Wecker? Ja, genau. Und wer von euch liegt manchmal da und überlegt, soll ich wirklich aufstehen oder nicht? Das ist die erste Entscheidung, die du am Morgen treffen musst. Stehe ich jetzt auf oder nicht? Vielleicht müsst ihr dann entscheiden, wie stehe ich auf? Stehe ich mit rechten Bein oder linken Bein auf? Oder entscheide ich, was mache ich dann als nächstes? Vielleicht ist es schon recht fest, aber ich habe so viele Entscheidungen am Tag zu treffen. So viele Entscheidungen. Die allererste Entscheidung, deswegen stehe ich auf oder nicht? Bei vielen ist es die erste Frage. Die nächsten sagen, putze ich mir die Zähne oder nicht? Gell? Das kann auch manchmal so sein. Der andere sagt, was ziehe ich an? Aber ich habe so viele Entscheidungen. Und die Frage ist, entscheide ich mich, mit dem Herrn zu gehen an diesem Tag? Nicht grundsätzlich, sondern wird meine jede Entscheidung, die ich treffe, aus der Motivation heraus sein, dass ich Jesus dienen will, dass ich Jesus verherrlichen will, dass ich mein Leben ihm gehört, dass ich alles wegen ihm tun muss. Und deswegen sagt nämlich hier der Schriftgelehrte, und wer ist denn mein Nächster? Er wollte sich rechtfertigen. Und das ist die dritte Frage, die sich hier gestellt wird. Wer ist denn mein Nächster? Was ist denn meine Aufgabe, wenn ich schon gerechtfertigt bin und wiedergeboren bin? Was ist meine Aufgabe, Gott? Was soll ich tun? Und vielleicht hast du dir die Frage schon mal gestellt. Mensch Gott, wozu lebe ich hier auf dieser Erde? Und ich bin gläubig, ich bin Christ, ich gehe in diese Gemeinde. Aber was willst du von mir? Wer hat sich diese Frage schon mal gestellt? Ich habe, glaube ich, sie mir schon zigmal gestellt. Herr, was willst du von mir? Zeige mir deinen Willen. Ja? Und wir waren gestern auf einer Schulung, und du warst auch dort, gell? Ich habe dich gestern gesehen. Und wir haben gestern war ein sehr schöner Vortrag über den souveränen und moralischen Willen Gottes. Es ist so interessant, Gott zeigt uns immer, immer, immer seinen Willen. Wir wissen das, und das steht in Gottes Wort. Er hat es uns gezeigt. Und alles ist offenbart, was der Herr haben möchte. Das ist sein moralischer Wille für uns. Das ist sein, also moralischer Wille, er zeigt uns einfach, was wir tun sollen. Und er hat einen souveränen Willen, der ist zwar nicht ganz offenbart, aber da können wir nachhaken. Er hat sich das offenbart. Und die Frage ist doch, Mensch, wer ist denn mein Nächster? Und das ist gut, diese Frage. Und ich dachte mir, Mensch, warum will er denn irgendwie Jesus provozieren? Und jetzt merken wir, der Herr Jesus hat so eine Liebe für diesen Pharisäer, so eine Liebe für diesen Schriftgelehrten. Er stellt drei Fragen, der Schriftgelehrte. Was ist der Sinn meines Lebens? Was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu erben? Was ist der Sinn deines Lebens? In den Himmel zu kommen, zu Christus, oder? Es gibt keine andere Frage. Wie liest du denn die Bibel, sagt der Herr Jesus? Wie verstehst du Gottes Wort? Liest du überhaupt Gottes Wort? willst, dass Gott zu dir spricht, dann schlag die Bibel auf und lese es. Wir haben auch gehört, nicht nur gestern, das habe ich schon oft gehört, wenn du hören willst, was Gott zu dir sagt, dann liest die Bibel laut vor dir her. Dann hörst du Gottes Wort laut. Dann spricht er zu dir, weil das ist alles, was er uns gegeben hat. Und das ist bestätigt. Denn hier steht alles drin, was wir wissen müssen. Und wer ist denn mein Nächster? Was ist denn der Sinn dann meines Lebens, wenn ich mit Jesus gehe? Was soll ich denn tun? Und jetzt kommen wir endlich mal zu dieser Geschichte. Und ich musste mich wirklich identifizieren, weil ich habe mich wie dieser Pharisäer gesehen. Wie oft habe ich schon Gott hinterfragt? Ja, ich bin wiedergeboren, ist gar keine Frage, aber was willst du von mir noch tun? Ich diene doch und manchmal bin ich dienstmüde. Und das trifft vielleicht den einen oder anderen, auch dich oder mich. Und der Herr Jesus ist so wunderbar gnädig, so barmherzig. Der hat so eine Liebe für den Menschen und er hat so eine Liebe für diese Schriftgelehrten. Wie viel Mühe hat er sich gegeben, immer wieder die Fragen von denen zu beantworten. Und jetzt hat er ein Gleichnis. Und jetzt kommen wir auf das eigentliche Gleichnis von den Pharisäern. Aber es beginnt mit dem Vers 30 und da steht, Jesus aber nahm das Wort und sprach. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihn Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an die ihm gesetzten Seite vorüber. Ebenso war kaum auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Und lasst uns mal kurz mal hier Halt machen. Jetzt müsst ihr mal auf die kleinen Feinheiten dieses Textes achten, auf die kleinen Worte. Und das ist mir dann so deutlich geworden. Als allererstes in Vers 30, Jesus aber nahm das Wort und sprach, steht hier bei mir. Merkst du, der Pharisäer, Schriftgelehrte, provoziert den Herr Jesus, versucht ihn. Aber was macht der Herr Jesus? Er übernimmt die Führung. Er übernimmt die Führung des Gespräches und er übernimmt auch die Führung in deinem Leben. Er übernimmt die Rolle. Er aber nahm das Wort. Und er nimmt es, und das ist ein wichtiges Wort, denn er erzählt eine Geschichte und wir wissen, Jesus ist das Wort Gottes. Jesus spricht gerade und er spricht zu uns durch diese Geschichte und diese Geschichte hat so viele Bilder und das ist ein Gleichnis. Und deswegen dürfen wir dieses Gleichnis auch ein bisschen interpretieren, weil es ein Gleichnis ist. Und da steht nämlich drin, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Bleib mal kurz mal hier stehen. Jericho und Jerusalem steht hier. Ein Vergleich, ein bildlicher Vergleich. Jerusalem ist die Stadt, die liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel. 800 Meter über dem Meeresspiegel Jerusalem. Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist die tiefste Stadt der Welt. Und wenn man zusammenrechnet, wer, Philipp, 800 plus und minus 250, Wie viel Unterschied ist da? Könnt ihr mal helfen? 800 und wir müssen jetzt plus, aus dem Minus müssen wir plus machen. 800 plus 250 ist? 800 plus 250 ist? Nochmal? 800 plus 200 ist? 1000, gell? Eine Null mehr noch. Und 50 noch dazu sind 1050 Meter Unterschied, 1 Kilometer Unterschied. Das ist ungefähr so, wenn du am Brenner stehst oben und fährst runter nach Innsbruck. So ist es für uns immer. Oh, da fahren wir da runter. Nicht ganz, weil es ein bisschen weniger ist. Aber du kannst dir ungefähr vorstellen, wie das höchste Gebäude der Welt. Was ist das höchste Gebäude der Welt? In Dubai, gell? Dieses tolle Gebäude. Das hat 870 Meter. Reicht immer noch nicht. So viel Unterschied ist zwischen Jerusalem und Jericho. Und es liegt auf 35 Kilometer Entfernung. Das heißt also wirklich steil, darunter geht's. Und jetzt muss man überlegen, Jerusalem ist Stadt Davids. Jerusalem ist der Ort, wo der Herr Jesus wiederkommen wird. Das ist der Berg Zion. Das ist eigentlich da, wo Gott wohnt. Das ist da, wo du zu Hause sein solltest. Da, wo Gottes Wort herrscht. Das ist die Stadt des Messias. Das ist das Bild für ganz Israel. Das ist das Bild für die Gemeinde. Das ist das Bild für den Himmel. Bist du zu Hause. Und jetzt stell dir mal vor, und ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Da steht hinab. Und Jericho, das ist die Stadt des Verfalls. Wir sind gerade in Josua und wir wissen, wie Jericho gefallen ist, gell? Da mussten die sieben Tage lang einmal um die Stadt rumlaufen und am siebten Tag siebenmal rum und dann tada, wusch, fiel alles ein. Aber es steht auch in Josua 7 dann, und die Stadt sollte nicht mehr aufgebaut werden. Die Stadt ist verflucht. Und jeder, der die Stadt aufbaut, der wird es mit seinem ersten Sohn bezahlen. Jeder, der ein Tor einsetzt, wird es mit seinem letzten Sohn bezahlen. Die war verflucht und immer wieder bei den Ausgaben haben wir festgestellt, es gab immer wieder Grundmauern, verschiedenster Art und Weise. Die Stadt ist verflucht. Die Stadt ist der Niedergang, das ist Entfernung von Gott. Also ein Mensch, der sich von Gott entfernt und hinabgeht. Ein Mensch, der sich nicht an Gott festhält, sondern in der Welt geht und sich immer weiter von Gott entfernt. Das ist das Bild hier. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Und dieses Wort hinab, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so steht, aber ich glaube auch, ja, das heißt, ich gehe ab. Und wie oft habt ihr schon erlebt, dass die Menschen einen Abwärtstrend haben? Wir haben das auch erlebt mit unseren Kindern. Zwei von unseren Söhnen sind nicht mit dem Herrn unterwegs, nicht mehr. Die sind weggegangen, die haben sich entschieden, allein zu gehen. Wenn du mit denen redest und wir haben viel Kontakt mit denen, ich bin gläubig, aber ich will mein Leben selber leben. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und wir haben viel darunter gelitten. Das war wirklich eine Herausforderung, dass zwei unserer Kinder nicht mit dem Herrn gehen. Und wir beten tagtäglich dafür, dass sie wieder zurückfinden. Aber sie wollten diesen Weg alleine gehen, ab nach Jericho. Und es muss uns bewusst sein, dass das ein geistlicher Abstieg ist. Da fragt keiner nach Gott in Jericho. Die haben es selbst aufgebaut, die wollten sich wieder aufbauen. Das ist eine Stadt ohne Gott, die ist gottlos. Und dieses Bild zeigt es, geistlicher Abstieg. Von Jerusalem nach Jericho geht es abwärts, immer weiter weg von Gott. Das ist geistlicher Abstieg. Der Mann also geht, ein Mensch, und wir wissen nicht, welcher Mensch, also ich schätze mal, ein Jude, ein Hebräer. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, oder? Ist es nicht interessant, was hier passiert? Wie sieht dein Leben als Christ aus? Vielleicht bist du mittendrin gewesen und vielleicht bist du auch aktiv gewesen. Und meine Söhne waren aktiv in der Gemeinde, waren mit dabei. Sie hatten Herausforderungen als Schüler, hatten die Glaubenskämpfe. Die wurden sogar dafür geschlagen, weil ihr Papa gläubig ist und weil er in der Schule dann auch irgendwie Veranstaltungen machte. Die haben unsere Kinder gehasst. Und sie haben gekämpft. Also ich habe oft Zettel und Liebesbriefe von meinen Kindern damals, wie sie einfach im Glauben gestanden sind. Und trotzdem kann es passieren, dass sie sich von Gott entfernen. Das kann passieren. Und es passiert immer wieder. Aber es soll uns nicht davon abhalten, dass du selbst deinen Weg als Christ nicht in einen Abwärtstrend gehst, sondern Aufwärtstrend. Wie sieht es mit dir gerade aus? Mit Gott? Ohne Gott, oder? Mit Gott bist du ganz oben. Ohne Gott bist du ganz unten in Jericho. Mit Gott in Jerusalem. Ohne Gott in Jericho. Bist du gerade in diesem Abwärtsstrudel? Entfernst du dich gerade von Jerusalem, von Gott weg und näherst dich dadurch immer mehr Jericho? Immer mehr der Welt. Und das Gute ist, schaut mal, was passiert denn? Der Mann kommt nicht in Jericho an. Da steht nämlich, und er fiel unter die Räuber, die ihn auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Der kam nicht bis Jericho. Ist das nicht wunderbar, wie Gott im Leben eingreift? Gott hat die Räuber geschickt, damit er nicht nach Jericho kommt. Die haben ihn zwar ausgezogen, haben ihn geschlagen, halb tot. Er war nicht tot. Er war nur halb tot. Er war noch am Leben. Aber er kam nicht bis Jericho. So greift Gott oft ein in unserem Leben mit Schwierigkeiten, Herausforderungen, Sachen, die wir nicht geplant haben, die wir nicht vorhergesehen haben, Sachen, die uns in Schleudern bringen. Und als das passiert ist, ich war Ältester in der Gemeinde. Ich bin damals zurückgetreten, weil ich das nicht gesehen habe, dass ich weiter den Dienst tun kann als Ältester, weil meine Kinder nicht im Herrn gegangen sind. Das hat uns auseinandergeworfen. Wir waren beinahe dabei, die Gemeinde zu verlassen. Es war ein schwerer Kampf. Das passiert, das sind Schwierigkeiten, Herausforderungen. Oft wirst du vielleicht krank, unheilbar krank. Das kommt von Gott, er setzt es ein. Und wenn du die Frage irgendwo von Leuten hörst, wie kann Gott das zulassen, wieso passiert das? Menschenskinder, Gott hat einen souveränen Willen und einen moralischen Willen. Und er lässt es zu, weil wir Menschen uns von ihm entfernt haben. Schau dir Römer 1 an. Vers 16 steht, das Evangelium ist das, wofür uns wir nicht schämen sollen. Ab Vers 20 ist, wenn sie Gott verlassen und ihm nicht mehr danken, dann werden sie einen geistigen, körperlichen und einen seelischen Abstieg haben. Das, was wir heute haben, steht in Römer 1, Vers 20 fortgesetzende. Lies es nach. Der ganze Genderstream ist in Römer 1 beschrieben. Das ist das, was Gott zugelassen hat. Warum? Weil wir uns immer mehr von ihm entfernt haben. Gott setzt aber auch ein Stoppschild ein. Gott setzt viele Mittel ein, um uns in Verbindung zu bleiben. Er will unsere Aufmerksamkeit. Er will, dass wir bei ihm bleiben. Und manchmal muss er sogar ganz hart sein und den Tod einsetzen. Und das ist schon interessant. Und oft werfen wir das Gott vor, aber wir vergessen es, wie souverän Gott ist. Er ist ganz präsent in unserem Leben. Er greift immer wieder ein. Und er versucht uns von diesem Abwärtsstrudel runterzuholen, runterzubringen. Damit du auch weißt, du bist nie alleine. Und schlimmstenfalls oder bestenfalls kommen Räuber, überfallen dich, schlagen dich, ziehen dich aus und lassen dich halbtot liegen. Das ist das Beste, was dem passieren konnte. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, wow. Wow, das ist etwas Gutes. Und François, für euch als Leiter der Gemeinde, lest Jeremia 10 nach. In Jeremia 10, 19 bis 25 steht, dass die Hirten faul geworden sind, dass die Hirten aufgehört haben, als Leiter der Gemeinde dafür zu sorgen, dass die Schafe versorgt werden. Und das hat mich, oh, das war wie eine Keule für mich. Da dachte ich mir, wow, aber du bist nicht alleine. Wer kann dir helfen? Und jetzt haben wir dieses Bild und jetzt musst du dir vorstellen, vielleicht bist du auch einer, der gerade auf dem Abwärtstrend ist oder der einfach mit Gott nicht so zusammengeht oder vielleicht kennst du jemanden, der dabei ist. Gott greift in dein Leben ein. Achte mal darauf. Ich kann sagen, dass mein ältester Sohn bis jetzt keinen Erfolg im Leben hat, seitdem er sich vom Herrn entwendet hat. Und wir müssen vieles, vieles mittragen und versuchen, ihm zu helfen, aber es hat keinen Erfolg. Und so kann es auch in deinem Leben sein, wenn du ohne Gott gehst. Und jetzt kommt der nächste Satz. Zufällig, so steht es bei dir, in der Luther stand es auch ganz interessant drin, es ergab sich aber, oder? Es ergab sich. Wie kann denn sowas sein? Bei mir steht hier zufällig, aber ging ein Priester jenen Weg. Zufällig? Wie kann ein Priester, zufällig ging ein Priester jenen Weg hinab? Schon wieder das Wort hinab. Merkst du das? Und jetzt überleg mal, mit Gott, ohne Gott, ja? Jerusalem, Jericho, was macht ein Priester auf dem Weg hinab? Ja, auch das kann passieren. Auch ein Leiter, auch einer, der im Dienst steht, kann auf diesen Abwärtstrend stehen. Auch der. Und was macht er? Er lässt ihn links liegen. Er geht sogar an der gegengesetzten Seite vorüber. Er ist so eiskalt innerlich schon, dass er gar kein Mitleid hat mit jemandem, der auf der Straße halb tot liegt. Und ebenso auch ein Levit. Beide zeigen die gleiche Reaktion. Was ist ein Levit? Was ist ein Levit? Roy? Keine Ahnung. Passt. Lies mal 3. Mose nach, da steht es drin. Die Leviten waren praktisch von dem, oder nee, Ray heißt du, gell? Ray, Entschuldigung, immer der falsche Name. Ich verstehe jetzt, fühlt sich gar nicht angesprochen dann. Tut mir leid, Ray. Was sagst du, meinst du mich? Gell? Okay. Ein Levit. Das ist ein Stamm von den 12 Stämmen. Dieser Stamm war dafür zuständig, zu dienen in der Gemeinde, die Stiftshütte aufzubauen, das Wasser zu holen, das Holz zu bereiten, alles sauber zu machen, zu schlachten. Das waren die Leviten, die die ganze Zeit das getragen haben durch die Wüste. Auch das waren Diener. Vielleicht kann man es als Diakone heute in der Gemeinde setzen, aber auch als du bist hier ein Levit, du bist mit ein Diener, du gehst in diese Gemeinde Gottes. Das ist deine Gemeinde. Du bist doch ein Diener des Herrn. Auch der geht und er zeigt die gleiche Reaktion. Das Herz war schon ganz kalt. Und ich habe mich dann schon viel Übles über diese gehört. Oder dieser Priester, dieser Levit, wir können dir nur vorbeilaufen, wir können dir nur so. Und wir haben sie schon oft verurteilt. Aber wir wissen, sie haben ein Volk, sie haben einen Hirtendienst. Die Priester stehen vor Gott für das Volk ein. Sie sind Vertreter des Volkes. Die Leviten dienen in der Gemeinde. Und das ist interessant, diese Gesetzesfüller, die haben nur Gesetz erfüllt. Aber ein Gesetz zu erfüllen, heißt nicht, verbietet auch nicht, dass du Barmherzigkeit ausübst. Du darfst noch barmherzig sein. Und wie kann ich denn für Gott tätig sein, während mein Herz immer mehr mit der gottlosen Welt sympathisiert? Wie kann ich noch denken, dass ich mit Gott gehe, wenn ich mich immer mehr von ihm entferne und ohne Gott bin? Wir müssen selbst auf den Weg der Nachfolge gehen, damit ich andere mitziehen kann. Wenn du irgendwo oben stehst und versuchst, jemanden runterzuholen, was passiert? Du wirst schneller heruntergezogen als hinauf, oder? Und wie kann einer, der auf dem Weg nach unten ist, jemanden hinaufziehen, wenn er die falsche Richtung geht? Das funktioniert nicht. Aber der Herr Jesus kam auch herab. Der kam von der Herrlichkeit Gottes und kam auf die Erde. Hier runter nach Jericho, hier runter in die gottlose Welt, hier runter und hat sich geopfert. Der Herr Jesus ging auch hinab. Er hatte nur einen Unterschied. Seine Motivation war, bewusst zu dienen, den Willen seines Vaters zu tun. Der Herr Jesus kam auch herab auf die Erde. Und wie schön ist es zu sehen, denn wir haben nicht nur diesen einen Priester und den Leviten, sondern wir haben auch einen Samaritaner. Und hier steht dann in Vers 33, aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Jetzt passiert ganz was Wunderbares. Und ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit, also ein paar Minuten dauert es noch. Ist schon halb vorbei, aber es ist, glaube ich, so spannend, oder? Hoffe ich. Und jetzt kommt der Samaritaner. Und das sind wieder ein paar Worte, die das ausmachen. Wieder ein paar Worte. Als aber ein Samaritaner auf der Reise war, der auf der Reise war. Merkt ihr das? Der Priester und der Levit, die waren zufällig irgendwo auf dem Weg hinab. Und bei dem Leviten war das genauso. Der Samaritaner, der war aber auf der Reise. Was ist der Unterschied zwischen einem, der einfach unterwegs ist oder einer, der auf der Reise ist? Wenn einer auf der Reise ist, der packt. Und er packt mit Ziel, oder? Ist ein Unterschied, ob ich nach Schweden Urlaub fahre oder nach Italien. Nach Italien brauche ich gerade eine Short, vielleicht noch eine Badehose. Nach Schweden, das wird so ein bisschen frischer, oder? Je nachdem, wo es ist, welche Jahreszeit. Ich packe ganz anders, aber ich packe, ich bereite mich vor. Wenn ich eine Reise tue, plane ich das vorher, gehe das komplett durch. Das liebe ich zum Beispiel bei meiner Frau. Wenn wir auf Reisen gehen und meine Kinder, was weiß ich, ah, Mama, schau mal, ich habe hier Sonnenbrand. Okay, kein Problem. Sie hat ihr kleines Köfferchen, zack, das ist das Ding. Oh, hier habe ich eine Blase, oh, hier habe ich einen Splitter. Sie hat immer eigentlich medizinisch sich wirklich gut ausgestattet, ist immer so versorgt, selbst ein Pflaster ist dabei. Also ist immer was da, dass wir nicht zur Apotheke gehen müssen. Sie hat schon vorgesorgt. Die hat sich vorbereitet, die weiß, was passiert. Und bei 5 Kindern nach über 20 Jahren hat man schon ein bisschen Erfahrung. Da weiß man schon, was passieren kann mit 4 Jungs und einem Mädel. Ihr könnt euch vorstellen, das Mädel ist aber genauso wild wie die Jungs. Ja, das ist auch so eine kleine Räuberstochter. Und da passiert schon was. Da ist man vorbereitet. Da geht schon was. Und wir sind dann auch schon ein bisschen abgehärtet dahin, weil wir vorbereitet waren. Und genauso ist auch dieser Samaritaner, der war auf der Reise, der war vorbereitet. Und nicht nur das, sondern wir können auch feststellen, dass er auch einen Blick hatte. Er steht nämlich auch da, er kam zu ihm hin, als er ihn sah. Und das ist so wichtig. Einer, der auf der Reise ist, der hat ein Ziel. Der hat richtig gepackt und nicht nur das, sondern das Ziel, der Weg führt ihn zu seinem Ziel. Und ich weiß nicht, was der alles gepackt hat. Aber wenn ich das mir anschaue, er hat es gesehen, als würde er es erwartet haben, dass da plötzlich ein halbtoter Mensch auf der Straße liegt. Mein erster Sohn ist Sanitäter. Und der hat diesen, ich bewundere ihn für seinen Job. Der macht das schon ein paar Jahre. Es hat ihn unheimlich abgehärtet. Aber er macht es mit einer Hingabe. Und es ist ein Segenfluch. Egal, wo er hinkommt, es fällt irgendwo ein Mensch dann in seiner Gegenwart um oder irgendwas passiert und er muss helfen. Also das ist wirklich durch die Bank so. Da hat man irgendwo Urlaub für ein paar Tage in Köln gemacht, da fährt ein Radlfahrer an ihm vorbei, fällt vom Radl, stößt sich in seine Leiste praktisch das Lenkrad. Und was macht er? Erste Hilfe, ist ja klar. Und bis halt die Rettungssanitäter kamen, hat er die Arterie eben abgedrückt, damit der Mensch nicht umkommt. Und dann denke ich mir, Nathan, was machst du? Er fährt irgendwo auf der Straße, dann fährt er nach Hause, plötzlich liegt ein Mensch auf der Straße. Dann immer wieder. Ja, es ist echt komisch, aber Naja gut, hat auch eine Gabe dafür, hat eine Hingabe für Menschen. Und er macht diesen Job sehr gerne. Aber so ist es mit diesem Samaritaner. Der war einfach vorbereitet. Der war auf der Reise. Er sah als seine Aufgabe an, anderen Menschen zu helfen. Und ganz, ganz wichtig noch, nicht nur das, er sah ihn und dann steht hier noch, er war innerlich bewegt. Die Schlachter übersetzt es, Schlachter sage ich schon. Doch, die sagt es auch anders. Und der Luther hat gesagt, es jammerte ihn, genau. Es jammerte ihn. Das ist die gleiche. Und ich liebe deswegen das innerlich bewegt, weil diese Stelle kommt 11-mal in der Bibel vor und jedes Mal mit Herrn Jesus zusammen. Dreimal in Gleichnissen, einmal auch bei diesem Reichen, also hier bei dem reichen Jüngling und noch ein Gleichnis. Und Jesus, jedes Mal, wenn er das Volk sieht, jammerte es ihn. Er hatte Mitleid mit ihm. Es bewegte ihn. Er weinte um das Volk. Das ist die Hingabe von Jesus Christus. Er ist der wirklich eine Hingabe hat. Er war innerlich bewegt. Und deswegen finde ich das innerlich bewegt so schön, weil es einfach bewegt. Das heißt, nicht nur mich betroffen, sondern es bewegt mich auch zu diesem Menschen hin. Er geht dahin, wie der Herr Jesus. Und er trat hinzu, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf. Merkt ihr, so Kleinigkeiten, kleine Worte in diesem Abschnitt, die so wichtig sind. Und nicht nur das, er hat auch gesagt, er hat die Wunden verbunden, goss Öl und Wein drauf. Mein Sohn Nathan würde wieder sagen, Öl und Wein, also Öl reinigt eigentlich nicht, sondern versiegelt und heilt. Ich muss doch erst sauber machen, oder? Ich muss erst Wein draufschütten. Aber hier ist die Bedeutung ganz anders. Das ist wieder ein Gleichnis, wir dürfen interpretieren. Hier ist es so, er verband seine Wunden. Das ist, wie der Herr Jesus das macht. Wenn er kommt, dann vergibt er dir. Der heilt deine Wunden. Er heilt deine Sünde. Und er gießt Öl drauf. Der versiegelt dich mit dem Heiligen Geist. Und dieses Wein ist eigentlich ein Zeichen für Freude. Ab Psalm 114 ist es. Das heißt, und wenn Freude aufkommt, das ist wie Wein. Ja, und das ist eine Freude gewesen. Es ist ein Bild dafür, dass er ihn ganz völlig heilt. Öl und Wein. Und nicht nur das, er setzt ihn auf sein Tier, der hebt ihn darauf, auf diesen Esel, für diese steile Strecke, 30 Kilometer, 1050 Meter, da kann nur ein Esel durch, kein Pferd. Der Jesus ritt auf einem Esel, wisst ihr das warum? Ja, weil es ein Tier war, was nützlich war, was geholfen hatte. Und er hat seine Position, er ist runter von dem Esel und hat diesen einen Kranken draufgesetzt. So macht es der Herr Jesus, oder? Er hat seine Stellung für uns aufgegeben und hat uns erhoben. Er hat uns gerettet. Wie wunderbar das zu sehen. Und er führt ihn. Er führt ihn wohin? Er führt ihn in eine Herberge. Und die Herberge ist ein Bild für eine Gemeinde. Du, wenn du gläubig geworden bist, wenn du gerettet worden bist, du kannst nicht ohne Gemeinde. Das geht nicht. Du kannst nicht alleine. Du brauchst ein Zuhause. Und er trug Sorge für ihn. Ist das nicht schön zu sehen, diese 4 Schritte, was er getan hat? Er sieht es, ja, er versorgt, er erkennt es, er ist innerlich bewegt, er versorgt ihn. Er nimmt ihn mit. Er nimmt ihn mit, also er nimmt auch die ganze Stellung ein. Er bringt ihn in die Herberge. Er bringt ihn in eine Gemeinde. Und wie wichtig ist, da, wo dir geholfen werden kann als Gläubiger, ist die Gemeinde. Wenn du wiedergeboren bist, du wirst kaputt gehen, wenn du keine Gemeinde hast, wenn du keinen Platz hast, wenn kein Wirt da ist, gell? Der ist nämlich ein Wirt. Und der Wirt war da und der konnte, komischerweise konnte der Wirt ihn weiter verpflegen. Und er hat noch Geld da gelassen, dass du weiter pflegst. Also eine Gemeinde, und wie schön ist auch das Zeichen, der Herr Jesus wird wiederkommen. Der hat gesagt, und ich komme wieder, wenn ich zurückkomme, wirst du auch noch Belohnung kriegen. Wirst auch noch einen Lohn kriegen. Der belohnt uns auch sogar, wenn wir hier mit ihm gehen. Wenn wir bei ihm bleiben, wird er uns Belohnung schenken. Wofür? Für das, dass ich treu gewesen bin? Wirklich? Ja, der Herr Jesus ist so. Gott ist so. Der belohnt unsere Treue, obwohl wir nichts dafür können. Obwohl es alles die Barmherzigkeit, alles das Wirken von Gott ist, von Jesus ist, belohnt er uns. Und jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Ich muss mir ein bisschen schicken, also ich komprimiere das ein bisschen. Hier steht ja, und was meinst du, wer von diesen dreien ist der Nächste gewesen? Wer von diesen dreien ist der Nächste gewesen? Was fällt euch auf? Die Frage, vorher war, weil er gesagt hat, der Schriftgelehrte, wer ist denn mein Nächster? Und jetzt ist die Frage, wer ist dem der Nächste gewesen? Der Herr Jesus verändert die Frage, wem bist du der Nächste? Nicht wer ist mein Nächster, sondern wem bist du der Nächste? Wo bist du bereit, auf jeden anderen zuzugehen? Das versetzt dich aus einer passiven Stellung in eine aktive Stellung. Du wirst nicht sagen, oh Gott, und ich bete dafür, zeig mir doch bitte, wer das ist. Das sollst du tun und darfst du tun. Aber mach deine Augen auf. Mach deine Augen auf und schau, was Gott dir vor die Füße legt. Zufall, zufällig heißt es hier. Zufall ist nicht ein Zufall, was passiert, sondern Zufall ist das, was Gott einem zufallen lässt. Was Gott einem dir vor die Füße legt. Du hast Menschen um dich herum. Du hast deine Familie, du hast deine Nachbarn, du hast deine Freunde, deine Arbeitskollegen. Überall sind Menschen, die Jesus brauchen. Wem bist du der Nächste? Für wen bist du da? Und es ist so wichtig, hier in der Gemeinde der Nächste füreinander zu sein. Immer da zu sein, wenn man am Sonntag da ist, in der Bibelstunde da ist, eure Veranstaltung. Da zu sein, damit du für den anderen da bist, der kommt und der vielleicht gepflegt werden muss. Und du bist auch nicht nur in der Gemeinde der Nächste, sondern außerhalb, in deinem Umfeld, damit du die Leute aufnehmen kannst, denen helfen kannst, die versorgen kannst. Denn du bist auf der Reise. Du weißt, wohin du gehst. Und es ist nicht zufällig, es ist nicht nur irgendwie, es ergab sich, sondern du bist bewusst auf dem Weg. Oder du entscheidest dich bewusst gegen Gott. Das ist nicht zufällig. Das ist ganz, ganz bestimmt. Und dass du dich wirklich bereit erklärst, dem anderen zu helfen. Wem bin ich der Nächste? Und ich habe mich früher immer auch darüber geärgert, das steht nämlich dann zum Schluss. Ja, aber sprach, der dir Barmherzigkeit an ihm übte. Und dachte ich mir, der bringt es noch nicht mal zustande zu sagen, ein Samariter oder Samaritaner. Weil die waren ja verhasst, die hatten echt einen Clinch miteinander. Und ich hatte ihn immer verurteilt, diesen Schriftgelehrten. Aber eigentlich habe ich dann plötzlich gemerkt, nein. Vielleicht hat er es begriffen. Es geht gar nicht darum, wer es ist, sondern es geht darum, mit welcher Herzenseinstellung. Er, der dir Barmherzigkeit an ihm übte. Und ich habe mir das vorgenommen zu sagen, der hat es begriffen. Und Jesus geht, sagt er zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Zum zweiten Mal, tue dies und du wirst leben. Geh hin und handle ebenso. Wenn du siehst, dass das Barmherzigkeit ist, wenn du siehst, dass das, was Gott dir aufs Herz legt, Barmherzigkeit, es geht ums Herz, dann tue ebenso. Und du wirst Belohnung bekommen. Für was? Für das, dass du Jesus dienst? Wow. Für das, dass er dich erlöst hat? Er hat alles getan und er tut noch viel mehr. Und ich hoffe, dass wir auch mit so einer Haltung rangehen können und dass das vielleicht für dich auch eine Geschichte ist, da wo du einen klaren Auftrag bekommst und siehst, wie Gott in deinem Leben arbeitet und die Geschichte vielleicht mit neuen Aspekt anschaust und dich, egal wo du dich angesprochen gefühlt hast, aber ich habe mich bei dem Schriftgelehrten angesprochen gefühlt. Ich war der, der so schlecht gedacht hat und ich war dankbar dafür, dass Gott mir diese Geschichte so neu gezeigt hat und gezeigt hat, worum es geht. Vater, wir loben dich und wir preisen dich dafür, dass dein Wort so lebendig ist. Und wenn der Herr Jesus spricht, der das Leben ist, dann wird es noch so wahrhaftig und so direkt sprechen in unser Leben. Ich danke dir dafür, dass ich das erkennen darf und dass ich es so weitergeben darf. Aber ich danke dir auch dafür, dass du wirklich auch jeden Tag mit uns gehst und uns auch immer wieder zeigst, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns begleitest und sprichst durch viele Menschen, durch viele Geschehnisse oder Schicksale, die passieren. Und dass wir daraus erkennen können, es ist alles unter deiner Kontrolle. Wir dürfen dir vertrauen. So hilf auch du dieser Gemeinde hierher vor Ort, dass jedoch jeder Einzelne hier auch mit dir geht und das so für sich annimmt und auch wirklich seinen Auftrag sieht in dir. In Jesu Namen bete ich. Amen.